zwischen Olympia, Super Bowl und Fasnacht ist auch noch ein bisschen geshootet worden. Eine Runde voller Revanche, Spektakel und eine ganz im Zeichen vom Strichkampf. Alle 6 Teams von oben haben nämlich gegen die von unten gespielt. Und was dabei rausgekommen ist, das schauen wir jetzt zusammen an. Ja, herzlich willkommen bei den Stammtisch-Trainer. Und Adi, wo liegt dein Fokus momentan gerade so?
Glaube wieder ins Bett gehen. Haben wir spezielle Aufnahmezeit oder vor dem Super Bowl. Gerade sozusagen fast frisch aus dem Bett, oder würde ich sagen.
Ja, aber so, ja.
Aber fußballerisch ja, doch ist einiges gelaufen, muss man sagen. Haben die auch einiges zu besprechen?
Ja, darum darfst du gerade starten mit dem Mitbringsel, würde ich sagen.
Ja, wir reden ja immer über die tollen Teams, die Überraschungsteams, die, die an der Tabellenspitze sind. Vor allem vielleicht auch überraschend. Du hast ja Wisla Block mal mitgebracht, auch unser FC Thun, gerade, wo wir bei uns in der eigenen Liga haben, Hearts in Schottland. Wir reden immer ein bisschen über die und ich habe es mal umgekehrt und mal geschaut, wer ist auf der anderen Seite von den Medaillen oder besser gesagt von den Tabellen. Und das ist immerhin schon Februar, Anfangs Februar. Und es gibt auch Teams, die haben noch keinen Sieg. Und da habe ich ein paar Beispiele mitgebracht, weil ich einfach denke, dass auch die müssen mal Erwähnung finden. Man hat zum Beispiel in Armenien hat man Ararat ist es, Erevan, wo mit 3 Punkten ansteht, nach 15 gespielten Spielen, 0 Sieg, 8:37 Goalverhältnis hat man zum Beispiel. Man hat auch in Zypern hat man so ein Team, das hat bisher in 21 Spielen nur 1 Punkt geholt, 0 Sieg. Natürlich klar, Tabellenletzte, zweitletzte hat 17 Punkte, also 16 Punkte Rückstand nach 21 gespielten Runden ist eine schöne Leistung. Oder auch in Saudi-Arabien Al-Naima mit 5 Punkten auch recht abgeschlagen, auch 0 Sieg. Aber da gibt es natürlich noch die türkische Liga und dort gibt es die türkische zweite Liga. Und das ist nicht so ein kleiner Name, hat es mich gedacht. Und ich meinte, die sind ja auch zwangsrelegiert worden, logischerweise. Glaube 30 Punktabzug ist gsi, wo sie bekommen haben. Jetzt sind sie bei minus 28. Ich weiß gar nicht, ob du die mal mitgebracht hast. Adana, Demispor, unter anderem Mario Balotelli ist ja schon mal dort gsi. Und ja, das sieht aus, als würden die noch eine Liga absteigen. Aber mit minus 30 Punkten ist das auch nicht so einfach. Aber auch sonst 0 Punkte, also 0 Sieg geholt. Jetzt bis im Februar auch der zweitletzte Nullpunkt geholt. Das sind schon Situationen nach jetzt da 24 Spielen. Ja, das braucht etwas.
Ja, da definitiv. Und wenn man das noch schaffen will, müssen wir langsam mal anfangen mit Punkten wahrscheinlich.
Ja, das wird für alle die Teams, die ich jetzt da gesagt habe, relativ eng. Was hast du uns mitgebracht?
Ja, eine haarige Sache. Und ich glaube, du hast das mal mitgenommen. Und jetzt fiebert natürlich die ganze Social-Media-Welt am Dienstag oben entgegen.
Noch ein Sieg.
Richtig. ManU braucht nämlich noch einen, mit zu gewinnen gegen West Ham, glaube ich. Und dann wären es 5-mal in Serie siegreich. Und ja, dann kommen endlich die Haare ab. Darum bin ich gespannt, wie das da rauskommt. Und vor allem, wie der Typ aussieht ohne Haar. Oder mit kurzen Haaren.
Ja gut, du kannst einfach 490 Tage, glaube ich, in die Vergangenheit gehen, dann siehst du ihn wieder. Aber ja, ich habe eben auch überlegt, ob er dann vielleicht fast ein bisschen traurig ist, wenn das würde klappen irgendwie mit dem Sieg, weil er verliert dann natürlich ein bisschen Publicity.
Ja, und neu ist es natürlich noch nicht so. Also es braucht einen Sieg noch. Aber eben, das 4-mal hintereinander gewinnen, ich glaube, es hat auch schon mit dem Trainer zu tun. Mit Michael Carrick, der die Mannschaft
stabilisiert. Carrick-Effekt. Genau. Ja, und West Ham hat gerade plötzlich Lunte gerochen. Vielleicht ja, bleiben die Haare noch einmal Minimum 5 Wochen dran. Wir werden es sehen.
Ja, und auch unsere Haare sind werden von Runde für Runde ein bisschen mehr strapaziert, aber gehen wir doch auf die Meisterschaft ein. Ja, ich spüre Adi seine Blutgrätsche schon, aber mit einem supergeilen Tempo-Dribbling umgehe ich die natürlich. Und wir starten mit etwas, was unter der Woche war, nämlich mit dem Göpp.
Hey, wir lernen,
Richtig, ja. Ja, unter der Woche, der Kaiber Göpp. Wenn wir mal so ein bisschen schauen gehen, wir hatten 4 Spiele gehabt, sehr interessante Spiele gewesen, finde ich, wenn man sie genau analysiert. Wir hatten GC gegen Sion gehabt und wahnsinnige Comeback-Qualitäten von GC und irgendwie hat man das nicht für möglich gehalten, wenn man sieht, wie stabil das Sion eigentlich momentan ist und dann führen die 2-0 und trotzdem haben sie sich noch die Butter vom Brot genommen. Da steht es 2-0 für Sion, nachher kehrt man das und nachher kommt Sion nochmal zurück und führt nochmal 3-2 und man hat das nochmal gedreht und am Schluss gewinnt man das Ding noch.
Ja, es war ein krasses Spiel gewesen, ja. Hat man sich wirklich nicht so vorstellen können. Ja, zwei neue auch, die irgendwie einen rechten Drive reingeben, finde ich, oder? Da kommen wir dann wahrscheinlich später noch drauf mit dem Zimba und dem Frey. Insgesamt für 3 von diesen 4 Goal verantwortlich gewesen. Und einen ist der Jensen, den wissen wir, dass er einfach sehr, sehr gut ist. Und ja.
Offensiv, ja, man das Gefühl, man findet sich dann auch langsam bei dem GC. Ja, eben defensiv, wenn man 3 Goal bekommt. Oder eben 4 jetzt im Zeichen von Sion, ist natürlich schon schwierig, einen Match zu gewinnen. Aber sicher ein riesen Spektakel gewesen. Dann hat man Karma. Ist Karma noch ins Spiel gekommen, oder? Das würde ich, glaube ich, so sagen. Nämlich Xamax hat daheim gegen Yverdon verloren. Hat sich nicht so gelohnt, das mit dem Schonen von der ganzen Mannschaft. Vielleicht sind sie im Spiel
gekommen. Aber hat sich sowieso nicht so gelohnt, oder? Also auch SFL hat ja dort das Auge drauf gehabt. Wie wegen der Nachwuchstrophie, ob man dort etwas muss machen muss. Ja, hat sich allgemein nicht so gelohnt.
Definitiv nicht. Und meint eben, die Chance war gross gewesen, mal in ein Göpp-Halbfinale einzuziehen. Ja, Yverdon, momentan auch in der Challenge League, gut in Form. Kommt also da eine Runde weiter. Und dann hat man natürlich noch lustigerweise eine Möglichkeit gehabt zwischen einem Challenge-Ligist und einem Super-Ligist. Das hat es nur eine gegeben, die Begegnung, die gegeneinander.
Klare Sache, oder?
Ja, definitiv, ja. Also Slow hat verdient gewonnen gegen Luzern.
Absolut.
Müssen wir, glaube ich, nicht diskutieren. Kaffeeschwache Leistung vom FC Luzern und natürlich auch eine gute Leistung von Slow. Jetzt zum zweiten Mal schon ein Superligist rausgeschmissen. Ja, verdient im Halbfinale, würde ich sagen.
Ja, und eben wie neu kann es manchmal auch so einen klaren Sieg jetzt eigentlich von Slow mit der anderen Seite zusammenhängen, oder? Wenn es Offside-Goal am Anfang würde zählen, wo klar Offside war, oder? Weißt du, geht es dann in eine andere Richtung? Das ist schon krass, oder? Wie neu am der Fußball zusammen ist und darum lieben wir ihn auch. Und ich bin gespannt, Slow im Halbfinale, wenn die das noch weiterziehen. Ja, die 4 Paraden würde ich dann gerne sehen mit den 50, 60 Fans, das ohne jetzt irgendwie Hate-Welle zu kassieren von den Slow-Fans, aber ja, aber wenn sie sportlich würden schaffen, ja, sehr gern.
Ja, und da hat es ja noch ein Duell gegeben zwischen dem FC St. Gallen und dem FC Basel, auch sehr interessant gewesen, wenn man schaut, der FC St. Gallen hat mega früh ein Goal geschossen und mega spät ein Goal geschossen. Genau. Dazwischen hat man Basel ein bisschen Fußball spielen und sie anrennen quasi und sie haben es doch ausgleichen. Ja, und am Schluss der Knickschlag in der Nachspielzeit. Ja, aber auch da, also von mir aus gesehen, hat St. Gallen schon verdient gewonnen in dem Spiel.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das Beste aus Basler Sicht, und da kommen wir vielleicht auch ein bisschen später dazu, dass man, der Colotto hat, glaube ich, sein erstes Mal gespielt dort, wenn ich es richtig im Kopf habe, und hat gerade ein Goal geschossen und aus meiner Sicht mit Abstand der beste Stürmer in dem Kader vom FCB. Bin jetzt gespannt, was der uns in der Rückrunde sonst noch bringt.
Also so ein Ayeti in letztjähriger Form ist schon auch nicht schlecht gewesen. Ich weiss nicht, momentan ist bei dem einfach ein bisschen der Wurm.
Ja, nein, aktuell sage ich, ja, genau.
Ja, da kommen wir doch jetzt zu der vorher angesprochenen Runde im Zeichen von oben gegen unten. Und bis zum Schluss haben wir eigentlich das Gefühl haben, eigentlich hat sich gar nicht viel verändert. Das hat nämlich sehr, sehr viel Unentschieden gegeben. So wie es aussieht, eigentlich fast bis zum Schluss wären es fast 5 Unentschieden geworden. Ja. Ein Match war relativ klar gewesen. Aber der Rest, könnte man einfach sagen, okay, die Runde ist wieso, ja, eigentlich für alle nicht wirklich gewesen. Und so muss man sagen, ist die Runde sehr für den FC Thun gelaufen und für den FC Basel. Ich die zwei Mannschaften, die
20. Mal gefühlt für den FC Thun gelaufen. Aber ja.
Ja, es muss zuerst mal ausnützen, oder? Und wenn man ganz vorne anfängt, man fängt mit dem ersten Unentschieden an und das ist eigentlich ein Spiel gewesen, wo man eigentlich fast schon 100 oder 1000% können mit einem Unentschieden rechnen, weil die Mannschaften momentan voll im Unentschieden-Flow sind. Und zwar bei Sion gegen Luzern. Ja. Eher ein glückliches Unentschieden, finde ich, für Sion. Weil Luzern hat sich doch ein bisschen rehabilitieren für das Spiel unter der Woche. Sion eben eher weniger. Ja, irgendwie, eben, defensiv sind sie immer noch sehr stabil, Sion, aber gegen vorne, finde ich, momentan ist es hart.
Ja, und bei Luzern, dort fällt es halt einfach der Stürmer vorne. Also, ich meine, wir probieren es immer wieder mal. Lars Villiger, Girbic spielt. Ja, ich glaube, es sind beide irgendwie nicht so die Lösung. Also, ein Villiger ist einfach irgendwie ein Mittelfeldspieler im Körper von einem Stürmer gefangen. Und das bringt es einfach irgendwie nicht, glaube ich. Auch mit seiner Postur, dass er auch die Kopfball nicht macht. Aber er hat gute Chancen, spielt er raus. Er ist eher der, der krampfen kann. Das ist sicher auch wichtig. Aber dann müsstest du fast mit 2 Stürmern spielen.
Eben, du bräuchtest einen Knipser nebendran, dann würde es wahrscheinlich funktionieren.
Genau.
Dann aber wo hat man so einen Knipser nicht im Kader.
Oder man hat ja noch einen Jungen, aber den kann man natürlich jetzt wahrscheinlich auch nicht gerade verheizen.
Und apropos Knipser, Sio hat ja eben eigentlich so einen, aber auch der hat momentan ein bisschen Ladehändig mit einem Niveau quasi. Also, ja. Darum ist es eigentlich ein absolut klares 0-0, wenn man sieht, dass beide Sturmlinien momentan nicht so treffsicher sind. Aber ja.
Ja, und die zweite Halbzeit war auch schwierig zum Zuschauen, hat es mich gedacht. Also die erste Halbzeit hat es ja immerhin noch, glaube ich, 2 Aluminium-Treffer gegeben. Die zweite
und das Offside-Goal noch. Aber,
und das Offside-Goal, genau. Aber die zweite Halbzeit ist eher schwierig.
Parallel dazu ist es auch beim Spiel Vinti gegen Lugano sehr zäh gewesen zum Zuschauen. Da wäre es auch eigentlich eine Revanche gewesen, hat man können, weil dieses Spiel ja schon mal geht vorher. Aber Vinti, ja, letztes Jahr um diese Zeit bin ich schauen, haben 7 Punkte Rückstand gehabt, jetzt sind es 6. Und sie haben momentan einfach 2 Trümpfe in der Hand, die funktionieren. Es ist erstens die Heimstärke und zweitens ist es der Hunziker. Man muss nicht schauen, wer das ein Goal geschossen hat. Wenn Vinti ein Goal geschossen hat, man weiß es einfach.
Genau. Genau, aber eben, das, ja.
Wenn man sich dann nur auf das kann verlassen kann, ist es doch auch schwierig. Wobei jetzt der Punkt gegen Lugano, finde ich, nicht mal so fest gestohlen war. Man hat sich nämlich wirklich dagegen gekämpft, mit dem, was man hätte können. Und ja, manchmal spielt dann auch noch gewisse Sachen dazu, oder? Man hat eine gelb-rote Karte für Lugano gehabt mit dem Bislimi. Ja, und am Schluss führt
aber man das ist schon krass. Eben, also Bislimi eben in der Nachspielzeit von der ersten Halbzeit holt er die erste und nachher 56. gerade die zweite. Ich weiß auch nicht. Irgendwie, also das ist etwas, was du irgendwie musst auf dem Radar haben. Klar, eben ist der Einsatz, den will er natürlich machen, also am Strafraum dort. Aber ist natürlich ein Bärendienst, so früh in Unterzahl zu geraten. Aber eben, das hat ja gar noch nichts geheissen. Man hat ja sogar noch ausgeglichen. Aber sicher nicht mehr können daraus machen am Schluss.
Ja, und ich habe das Gefühl gehabt, in dieser Runde, es war allgemein so ein bisschen die Penalty-Zeit gewesen. Es hat viele entscheidende Penalties gegeben, jetzt hier auch wieder, vom Gürgic.
Ja.
Souverän. Ja, man muss halt auch einen haben, der dann die Standards machen kann. Standards allgemein finde ich auch in dieser Runde jetzt nicht nur Penalty, sondern auch Freistöße sehr entscheidend gewesen.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, und dann gehen wir zum kriselnden IB, wo gegen GC gespielt hat, GC ist so ein bisschen wie ein Angstgegner und auch hier wieder in dem Spiel hat man es irgendwie gemerkt, sie tun sich extrem schwer gegen das GC. Und ich bin noch mal schauen, apropos Krisensaison, gell? Letztes Jahr um diese Zeit hat IB eigentlich einen Punkt weniger gehabt als jetzt in dieser Saison. Und am Schluss hat es halt gleich noch für die europäischen Plätze gelangt. Das würde es momentan wahrscheinlich mit Handkuss nehmen zu Bern. Ja, und eben, ich meine, wenn man anschaut, mit dem Schlenzer vom Sanchez, wunderschön geht man in Führung. Und auch da wieder, es hat etwas gebraucht, damit GC wieder zurück ins Spiel gekommen wurde, ist. Und es ist etwas, was IB in der Saison einfach auch auszeichnet. Sie haben immer so die Knickschläge. Und zwar immer im Sinn von disziplinarischen Sachen. Jetzt eben die gelb-rote Karte gegen Wüthrich. Also, es hilft dir einfach nicht. Null. Und es macht alles eigentlich nur schlimmer.
Ja, absolut. Aber es hilft dir überhaupt nicht. Und meine, eben, das hat natürlich nicht geholfen. Es hat kurz nachher hat es ein 1-1 gegeben. Auch noch ein ähnlich schöner Schlenzer vom Ullmann, aber der bringt mir halt einfach auch den Ball nicht weg. Und was man halt schon muss sagen, bei GC wäre das alles einfach auch noch gefehlt hat, oder? Mit dem Aspi Jensen, der krank war.
Ja, der hat falsche Sushi gegessen anscheinend.
Ah ja.
Finde ich auch eine geile Story.
Okay. Das habe ich gar nicht mitbekommen, aber in dem Fall ist es so ein bisschen, ja, geht so in die kuriosen Verletzungen in dem Fall rein, was es gibt.
Ja, und der Zwanarecki auch, der sich noch kurzfristig verletzt hat. Ich finde auch, genau. Da, wie du vorher angesprochen hast, im Göpp, man findet sich langsam in der Offensive. Man hat sehr interessante Spieler, oder? Mit einem Frey, der jetzt den Mittelstürmer-Part übernimmt, hat man einen Zimba, der kommt, Zwanarecki, Aspi Jensen angesprochen, und wenn die mal nicht treffen, dann kommt halt noch ein Ullmann, der auch noch irgendwo aus dem neuen Schlenzer auspackt. Also, ja, es kann schon etwas entstehen da.
Ja, aber eben, es ist auch wie, man hat auch fast dafür gebettelt, das Unentschieden zu bekommen. Und das verstehe ich halt nicht. Ich glaube, das hat das IB von, sagen wir jetzt, von zwei Jahren, eben von letztem Jahr ist es wahrscheinlich nicht, wäre wahrscheinlich nicht passiert, oder? Man ist einfach zu weit hinten reingestanden. Und nach dem Nackenschlag, den du vorher gesagt hast, vom Ullmann, haben sie ja noch einmal Gas gegeben, irgendwie ein bisschen, oder? Und das verstehe ich nicht, dass man es könnte. Und man hätte ja sogar noch ein Goal geschossen. Ja, das Aberkanz-Goal, zu Recht würde ich sagen, weil es ist einfach faul gewesen im Mittelfeld, wo man den Ball erobert hat. Aber da hat man gesehen, wie gut, dass man auch in Unterzahl mit dieser spielerischen Klasse durchkommt. Und für mich eben, also für mich IB letztes Jahr, dieses Jahr, es ist einfach eine Wundertüte, die ich nicht einordnen kann und manchmal nicht verstehen, wie man mit diesen Spielern nicht mehr hinbekommt.
Eine Wundertüte, die man sehr gut einordnen kann, ist der FC Thun momentan. Da merkt man in dem Spiel, hat man gegen Servet wirklich gemerkt, hey, da ist Selbstvertrauen auf eine völlig irgendwie, ja, desillusionierte Mannschaft treffen mit Servet, und ich das Gefühl habe, hey, ja, das ist wie klar gewesen. Also, so klar ist es auch wieder nicht gewesen, aber das, was Thun momentan eben ausmacht, ist die Kaltschnäuzigkeit mit denen, und eben Standards. Sie merken einfach, hey, das ist eine Waffe. Wenn es funktioniert, funktioniert es. Muss Spieler haben, die das können, und sie haben ein paar Spieler, die das relativ gut können. Und ja, so machst du die Goal, so gewinnst du die Spiel. Und so wirst du Meister, hat man früher gesagt, oder?
Ja, vor allem, wenn auch alles sonst für dich läuft. Aber eben, ich habe angefangen zu schauen und musste sagen, wow, also die erste Viertelstunde, 20 Minuten hat Servet nicht einen Hauch vor einer Chance gehabt. Also ist kaum aus der Halbzeit rausgekommen. Und nachher haben sie es eigentlich clever gemacht, Servet. Haben sie einfach das Spiel sozusagen verschleppt. Also ich habe noch nie so viele Fouls gesehen, so viele Leute am Boden liegen. Und das hat am Anfang kurz Thun auch ein bisschen, glaube ich, ein bisschen wehtan. Aber eben, am Schluss.
Dann haben sie gemerkt, dass aus jedem Foul ja quasi ein Standard entsteht.
Genau, und
das hilft. Man hat ja mit dem Imerimo in dem Spiel jetzt einen gehabt, wo die Standards einfach sensationell dreht. Und sie sind viel wacher gewesen, jetzt beim 1-0 überlegen. Ja. Oder? Das ist ein Freistoß, wo plötzlich einfach der Imeri steht dort und schlützt das Ding ein, und es steht einfach einer allein, oder? Und Rastoder kommt vor dem Goalie am Ball, und dann ist das Ding drin. Kurz darauf aber nach der Pause, gerade nochmal, aber das ist immer der Punkt, kommst mit dem 1-0 in die Pause, und nachher kommst du gerade nach der Pause das 2-0 über, auch wieder so ein Freistoß, und dort steht der Bürki, wo der Kopf so über hinter. Das ist ein geiler Laufweg von ihm, finde ich, wenn man es nachher schaut.
Aber immer noch einen Wappen reinköpfen, oder?
Ja, also zieht ja hinter den ganzen Meuter, zieht er hinten durch, und dann löpft er eigentlich ins lange Eck.
Voll. Aber ich glaube, er hätte wahrscheinlich in die Mitte legen, aber trotzdem, auch wenn er nicht Mitte legt, ist das eigentlich eine geile Aktion. Irgendwie wird es immer gefährlich. Ja, und dann war 2-0 und ein rechter Schock, und der hat ja Servet noch einmal versucht. Haben sie offensiv gewechselt? Ja gut, nein, sie haben einfach nur eine neue offensive Kräfte gebracht.
Und die sind kurz davor schon wieder raus.
Ja, das ist einfach... Ja, aber auch dort sind sie wieder gar nicht clever gewesen, das muss man wirklich sagen. Also, ja, dem Schlag.
Ja, und trotzdem eben auch noch ein Pfostenglück gehabt, und aber am Schluss macht machen jetzt den Deckel zu mit dem 3-0 vom Reichmuth. Auch wieder irgendwie, ja. Und dann finde ich wieder etwas sehr Spannendes, wenn man dann nämlich noch kurz vor dem Ende vom Spiel kommt man eine Penalty über. Und wer schießt bei Servette den Penalty? Es ist ein 18-Jähriger mit dem Atangana. So, hey, der übernimmt dann die Verantwortung und schießt den Penalty. Ich hoffe, ich kann mir sagen, man kann in dem Sinn ja nicht mehr gross verlieren oder gewinnen. Vielleicht für ihn ein riesen Boost, wenn du merkst, okay, mit 18, ich kann da schon die Verantwortung übernehmen und schießt das Ding rein.
Ja, ich musste noch ein bisschen schauen, wer ist denn noch auf dem Feld gewesen. Man hat Stefanovic, Mraz, Gimeno, wo weg sind. Aber trotzdem irgendwie so, ich hätte jetzt auch erwartet, irgendwie Ruye, Gonia, wer auch immer. Aber ja, ich hatte auch schauen, das ist schon untypisch, aber irgendwie cool. Irgendwie, vielleicht kann ihm das wirklich einen Boost geben, ja.
Ja, das hofft man wahrscheinlich zu Genf, weil man ist wahrscheinlich jeder Boost froh momentan.
Absolut, ja.
Ja, dann kommen wir zum nächsten Sieg, wo es geht. Es hat ja nicht so viel Sieg gegeben am Spieltag, nämlich zum Klassiker FCB gegen den FCZ. Und auch da ist es ein Zeichen von der Revanche gewesen, weil man hat im FCZ unglücklich ja letztes Mal verloren bei dieser Shakiri-Show vor ein paar Wochen, wo dann am Schluss gleich im Ludo den Job gekostet hat. Jetzt ja einen neuen Trainer an der Seitenlinie. Und ja, man hat zum ersten Mal können gewinnen. Aber es ist auch wieder, oder? Also, ja, also ich finde, leistungstechnisch, der FCB in der letzten halben Stunde, das ist eine Wucht gewesen. Und darum, wenn man die letzte halbe Stunde nimmt, ein völlig verdienter Sieg. Was vorher gewesen ist, das ist eher wieder so ein bisschen, ja, schwierig. Magere Kost. Aber die letzte halbe Stunde, finde ich, ist man also über das Zürich drüber gefahren.
Ja, auf jeden Fall. Muss sagen, ich finde, man sieht in jedem Spiel vom Lichtsteiner ein bisschen besser wird. Es dauert einfach ein bisschen, aber es ist wirklich immer ein bisschen besser. Aber wie du gesagt hast, die letzte halbe Stunde super. Vorher ist man halt wirklich angerannt nach dem Goal, wo halt einfach auch ein bisschen aus dem Nichts kommt, aus meiner Sicht, nach dem Eckball.
Ja, der Standard.
Ja, ist wieder ein Standard, ja. Und eben der halt nur zweite Ball, der noch einmal reinkommt. Eben der erste Ballverteidigung ist immer einfach, der zweite ist natürlich immer schwieriger, das ist so. Ja, und ja, man hat es lang gehabt und irgendwie tut einem der FCZ fast ein bisschen leid, ehrlich gesagt. Und ich meine, das Unentschieden, ja, dafür haben sie auch ein bisschen gebettelt, muss man da auch sagen, in dem Spiel, wo es nachher den Penalty gibt.
Das ist wieder ein Einwechselspieler, oder? Also habe ich das Gefühl, ja. Man hat in dem Sinn in dieser Runde auch gesehen, dass es ja, manchmal hat man ein bisschen Pech mit den Einwechslungen.
Ja, wäre auch, also sie hätten ja noch mehr, also der FCB hätte jetzt noch mehr Pech können haben, mit der Einwechslung können haben, mit dem Soticek ist es, glaube ich, wo ich jetzt gesagt hätte, müssen wir eigentlich vom Platz stellen, oder? Ist der Lechua gewesen, jetzt bin ich gar nicht mehr sicher. Jemand hat doch schon Geld gehabt und nachher hat es ein Foul gegeben. Doch, das war, glaube ich, der Lechua gewesen. Der Soticek hat meint, ich keine Geld geholt. Ja. Ja, dort hat man ein bisschen Gnade gelten und hat gesagt, man hätte eigentlich eine harte Linie laufen. Und dort hat man wirklich Glück gehabt, aus FCB-Sicht, dass der Lechua noch auf dem Feld geblieben ist. Das hätte natürlich anders kommen. Aber ja, es ist, wie es ist. Und am Schluss macht man natürlich auch ein Goal, wo einen richtigen Boost noch gibt. Oder ich finde, man kann einen Ball reinwürgen, man kann ein Glücksgoal machen, aber wenn man so richtig reinschwartet, das gibt noch einen richtigen Boost wahrscheinlich. Und mit einem richtigen Boom hat das wirklich geändert, das Spiel.
Und dann hat man gemerkt, was da alles abgefallen ist von Last bei dem Goal vom Salah in der 94. oder wie auch immer das war, ist eine der letzten Aktionen. Also wirklich, ja, jetzt sind wir gespannt, was das macht mit dem FCB. Und dann haben wir ja noch Lausanne gegen St. Gallen gehabt, ein 1-1. Und auch da wieder, ich finde, sehr schmeichelhaft Unentschieden für St. Gallen. Das Ding hat Lausanne eigentlich müssen gewinnen. Aber eben, ja, müssen
sie gewinnen. St. Gallen hat es können in der ersten Halbzeit, sag jetzt mal, den Sack auch schon
zu. Die zweite Halbzeit von St. Gallen ist irgendwie nicht so ihres momentan.
Nein, gar nicht, nein. Aber sind eigentlich mit dem Besten noch rausgekommen, eben, dass sie Resultat gehabt haben. Weil am Schluss hat man schon ein bisschen gemerkt, dass unter der Woche gespielt worden ist von St. Gallen und Lausanne da ja, spielfrei gehabt hat.
Ja, und trotzdem irgendwie schafft es Lausanne auch nicht, die so wichtige Spiele dann zu gewinnen, oder? Gerade im Hinblick jetzt auf die Top 6 von oben dran. Also, es ist schon irgendwie, sie spielen wirklich immer gut, die haben eine gute Phase, aber irgendwie schaffen es dann doch nicht, am Schluss das durchzuziehen quasi. Und so ein Spiel müsstest du jetzt halt einfach gewinnen.
Ja, das ist schon so. Eben, wenn man anschaut, eigentlich bei Lausanne haben eigentlich fast alle ein gutes Spiel gemacht. Wir hatten ja zwei, drei Chancen gehabt. Es hat ja auch noch zwei Alu-Treffer gegeben. Diakete hat ja noch einen schönen Direktabnahme gehabt, wo der Ziggy Weltklasse hat. Aber ja, nach dem 1-0 war es schon eindrücklich gewesen, wie St. Gallen gezeigt hat, hey, wir gleichen da aus. Und das hast du wirklich können, die Uhr dann anstellen. Es war ja dann nur 7 Minuten später gewesen. Aber auch in der zweiten Halbzeit hast du irgendwie einfach gemerkt, da ist jetzt ein bisschen der Pfupf draussen.
Ja, und trotzdem, oder? Man nimmt den Punkt sicher gerne mit, weil eben, wie gesagt, auch für die ja oben stehen, die Mannschaft, ist es natürlich wichtig, dass man die von unten nicht näher lassen rücken. Und ja, wenn man weiterhin so Spieltage hat, wo alle Unentschieden spielen, bleibt es halt relativ gleich. Mhm. Aber transfertechnisch könnte man ja vielleicht noch etwas machen. Und so wenn ich höre oder sehe, Amix, was du eins für GC-Transfers verarbeiten darfst, finde ich es so spannend.
Ja, mir macht es Angst, die nächsten 8 Tage noch ein offenes Transferfenster haben, wie viele vor allem Zürcher Clubs da noch einkaufen, eben vor allem GC. Ja, ja, ich kann schon noch stören, was wir hatten seit der letzten Aufnahme. Ich fange gerade an. Und Lausanne hat 2 Abgänge gehabt. Der Polster haben wir mal gesagt gehabt. Der El Saad ist die Leihe abgebrochen worden, weil dort auch eine Verletzung vorgelegen ist. Gar nicht zum FCB, das haben wahrscheinlich alle mitbekommen. Beim internationalen Transferfenster Andy, Otele und ATJ in die Bundesliga zu Hamburg und Wolfsburg. Otele habe ich gesehen, schon eine Vorlage gegeben, das ist, hat sich gut eingelebt. Colotto, habe ich gesagt, der ist auch von der U21 aufgekommen, das wird, ja, der wird jetzt einiges tragen müssen. Leighton Stewart von Thun geht zurück auf die Insel zu Wimbledon. Genau, nachher, ja, Lausanne hat auch natürlich noch jemanden gekauft, der Sekou Kone ausgelehnt natürlich vom Partnerclub von Manchester United. Der Mucci hat GC verlassen in die Serie B. Der hat jetzt gesehen, wahrscheinlich mit Zimba und mit Michi Frey ist es vielleicht nicht mehr so das. Oder man hat gelesen, er hat sich als Stammspieler gesehen und das trotzdem, obwohl die Neuen gekommen sind. Genau, nachher hast du angesprochen, noch GC hat jemanden geholt, der Ngom. Der Innenverteidiger von Riga ist dazugekommen. Und beim anderen Zürcher Club hat man auch einen neuen Innenverteidiger mit dem Hack. Ja, den kennt man natürlich noch, vor allem von Mainz. Ich hatte jetzt auch nicht mehr so auf dem Radar gehabt, ehrlich gesagt. Der kommt ja von Red Bull New York. Und ja, seit er bei Mainz war, ist schon etwas gegangen. Da war er in der Wüste, vereinslos und eben bei New York. Und ja, er bringt sicher Erfahrung mit. Ich bin gespannt, ob der das Team ein bisschen kann verstärken kann.
Ja, und dann sehr interessant auch, wenn wir gerade schauen, das fällt mir allgemein auf, dass man heutzutage, wenn man jemanden holt, neu, dass der eigentlich gerade muss liefern. Und ich früher das Gefühl gehabt, wenn du einen neuen Spieler holst, dann lässt er ihm zuerst mal Zeit, dann muss er zuerst das Team kennenlernen, muss das bringen. Nein, das gibt es irgendwie heutzutage nicht. Die Spieler und zack, 2 Tage später stehen sie schon in der Stammformation. Auch bei meinen Transfers, die ich gemacht habe, zum Beispiel beim FC Winterthur, man hat 2 neue geholt. Der eine ist ein sehr bekannter Name, Mirlin Chiesu für die Innenverteidigung. Der kommt aus einem Jahr zurück, wo er eigentlich null gespielt hat. Und trotzdem ist er Moment, der hat nicht gerade von Anfang an gespielt, dafür der andere Neuzugang, den sie geholt haben, der Linksverteidiger, der Smith von IB. Ja, der kennt natürlich den Patrick Kramer von der IB-Zeit relativ gut und der Linksfuß oder innen sicher gut und defensiv sowieso die Verstärkungen. Aber eben krass, oder? So einer kommt gerade, zack, spielt gerade. Ja, und dann beim FC St. Gallen ist der Albert Walci ist gegangen zu Sturm Graz. Ja, Innenverteidigerposition momentan beim FC St. Gallen, dort haben sie relativ viele Alternativen, darum verständlich. Die Frage ist, ob man in der Breite jetzt genug hat, das wird sich dann aber zeigen. Wir haben immer noch Doppelbelastung, aber ja, ich glaube, das wird man schon verkraften. Dann kommen wir zu IB und bei IB jetzt immer so die Gerüchte rum und man hat jetzt auf der Innenverteidigerposition nochmal zugeschlagen und Außenverteidiger ist auch immer so ein grosses Thema, darum haben sie dort auch noch so das einfach Gerücht, Innenverteidiger, die Jelenkovic und der Dari, die immer noch umgeistert. Zu diesen Spielern kann ich nicht so viel sagen, aber einfach spannend. Es gibt immer wieder Gerüchte und ja, eben, schlussendlich hat man dann 20 defensive Innenverteidiger, ob das das Ziel ist. Gut, dann kommen wir noch zu Servet und dort hat es einen sehr interessanten Abgang gehabt, finde ich. Wir haben nämlich beide als sehr interessante Spieler im Fokus gehabt am Anfang von der Saison. Das Gefühl gehabt, der könnte den Durchbruch schaffen in dieser Saison. Bis jetzt hat er es noch nicht geschafft und darum geht er jetzt zu Fürth, der Keiran Varela. Ja, ich komme allgemein nicht ganz draus, aber da kommen wir später wahrscheinlich zurück. Oder ich fange gerade an mit meinem Fokus, den ich gelegt habe. Nämlich,
ja, mach doch du das.
An den Fokus auf Servet gelegt. Und wenn ich schaue, wer die alles verloren haben in dieser Saison bis jetzt an Transfers, ist das ein ziemlicher Exodus, wo man nicht wirklich muss verstehen muss. Klar, Tsunemoto ist zum FCB gewechselt, hat man einen Antunes verloren, ein Kutesa ist gegangen, ein Manja ist gegangen, ein Crivelli ist gegangen, ein Diallo und jetzt eben noch der Kieran Varela. Also ich komme irgendwie nicht wahnsinnig draus, was man genau will bei Servet, die ganze Saison schon. Ja, man dümpelt dann auch irgendwo im Nirgendwo von der Tabelle rum. Immerhin hat man mit dem Aie, dem Ratz und dem Gimeno eigentlich momentan sehr treffsichere Stürmer. Der eine ist mal verletzt, mal später, aber schlussendlich hat man irgendwie gleich. Und das ist von mir aus gesehen das, was positiv ist. Weil alles andere, finde ich, ist irgendwie nicht wirklich erkenntlich. Wenn man geht Taktik und System anschauen, man hat jetzt umgestellt auf eine Dreierabwehr in der Innenverteidigung, also in der Dreierabwehrkette. Und einer von diesen Verteidigern ist der Masiku. Das ist für mich kein Innenverteidiger. Also irgendwie, das ist der Prototyp von einem Außenverteidiger. Ja, man hat mit dem 4-2-3-1, wo man ja immer gespielt hat bei Servet, relativ gute Erfahrungen gemacht. Das hat man jetzt umgestellt. Man spielt meistens mit einem 3-4-3. Also irgendwie, ja, man hat die Linie vom Trainer auch schon angesprochen. Ich erkenne keine. Und ja, bin gespannt. Weil wenn es so weitergeht, spielt Servet um einen Abstieg. Oder sicher mal müssen sie schauen, dass sie dort irgendwie rauskommen. Und das ist sicher nicht der Anspruch, den wir zu kämpfen.
Ja. Das glaube ich auch. Ich kann vielleicht gerade einhängen mit meinem Fokus und das ist der FC Lugano. Ja, gestartet haben sie ja als der Verfolger von Thun. Ich habe sie natürlich irgendwie zum Meisterkandidat auferkoren.
Ja, du hast am Anfang der Saison auch Thun als Absteiger gehabt, so darum, deine
natürlich,
Expertise
das, genau. Aber seitdem geht es ja, schwer bergab, ehrlich gesagt. Also, wir hatten zum Start von der Rückrunde gegen Winterthur 4-1 gewonnen und ist eigentlich gut gestartet. Und ab dort hat man irgendwie den Faden verloren. Und ich also habe gedacht, okay,
haben wir auch noch geschlagen.
Ja, das stimmt, ja. Wieso habe ich die nicht? Ah, ja. Es hat ja schon früher angefangen. Hat da noch eine zweite Seite genommen. Hat Luzern geschlagen, 5-2, nachher eben 4-1 sogar, eben Winterthur. Und nachher kommen die zwei letzten, vermeintlich einfache, in Anführungszeichen, Gegner, wenn man mit GC und Winterthur macht bei beiden ein 1-1. Und es ist irgendwie speziell, letzte Woche habe ich schon ein bisschen darüber geredet, dass es irgendwie auch komisch ist von der Mannschaft. Die ist sich irgendwie gar nicht gewöhnt gewesen. Nicht zu gewinnen oder das nicht zu gewinnen. Und dann sind auch komische Ausreden in den Interviews, wo ich jetzt nicht will, zu hoch hängen. Wir haben klar jetzt die gelb-rote Karte. Und ich bin schon gespannt, wie das weitergeht. Weil ich habe eigentlich schon gesagt, eben ich sehe Lugano als das Team, das souverän auch weiterläuft und kann mit Thun mithaben, weil man hat Thun sicher noch zweimal. Man hat am zweitletzten Spieltag von der normalen Runde oder von der Rückrunde spielt man dann noch eins gegen Thun und das heisst, dass man noch eins wahrscheinlich in der Championship-Phase dann noch eins kann das spielen gewesen. Aber ja, das würde jetzt schon mal nicht mehr länger. Zwei Direktduell oder wenn man 11 Punkte hinten drin ist. Und ich bin jetzt gespannt, das nächste Spiel, es passt, das hätten wir uns abgesprochen, haben wir nicht, spielt es natürlich gegen Servet. Und eben Servet in der Krise, Lugano, ja, muss dranbleiben, weil nachher kommt Basel, Lausanne und dann fährt es wieder an mit GC und ja, ich bin wirklich gespannt, wie sie sich, ob sie sich können stabilisieren und dranbleiben, weil sonst ist wahrscheinlich der Meister schon viel, viel kleiner festgelegt, als er überhaupt jetzt schon ist.
Ja, und das ist eigentlich eine gute Überleitung, oder? Auf die nächste Woche, weil die besteht ja aus einer englischen Woche, nämlich unter der Woche wird geshootet und nachher am Wochenende auch nochmal. Du hast angesprochen, Lugano gegen Servette. Daheim könnte man sagen, es ist eine klare Sache, aber eben, wie gesagt, beide irgendwie auf der Suche. Apropos auf der Suche, ist auch noch Luzern gegen GC, auch da wieder für beide irgendwie momentan um jeden Punkt angewiesen. Es ist ein Direktduell, wo man sich kann distanzieren kann. Sagen aus Luzerner Sicht und gibt es sich natürlich, man kann dranbleiben oder sogar mega nah an Luzern herkommen mit 3 Punkten, also sehr ein wichtiges Spiel. Dann spielt St. Gallen daheim gegen IB. Das ist ein Spiel, oder? St. Gallen momentan daheim ja nicht mehr so die Macht. Sie sind auswärts momentan, hat man das Gefühl, ein bisschen stärker und bei IB weiss man es halt nicht genau, wie das sie spielen. Mit der Wucht, die sie vorletzten Spieltag hatten und das Wochenende wieder. Ja, 2 verschiedene Gesichter. Dann hat man noch den FCZ gegen Winterthur. Auch da wieder ein Spiel, oder? Wo man sieht, hey, Winti kann mit einem Sieg wieder versuchen, die haben jetzt, müssen langsam anfangen gewinnen, damit man da hinten rauskommt. Und beim FCZ auch eine Mannschaft, die ich finde, sehr schwer zu einschätzen. Was können sie wirklich? Dann hat man noch Sia gegen den FCB. Ja, ein Spiel zwischen 2 Mannschaften, die eher gegen vorne, also in der Top 6 sind. Und dann am Schluss hat man noch Thun gegen Lausanne. Ja, ich bin gespannt. Lausanne ist eigentlich eine Mannschaft, wo man könnte sagen, doch, die können Thun definitiv Paroli bieten, aber...
Kennen auch Kunstrasen, nicht ein riesen Vorteil, aber ja, Lausanne ist wirklich auch die Wundertüte, genau, ja.
Ja, es bleibt auf jeden Fall spannend.
Ja, eben bis zu unserer nächsten Aufnahme haben wir ja dann noch eine Runde, aber eben, dort können wir ja nicht viel vorhersagen. Mit dem FCZ gegen Luzern eben ist auch noch einmal alles neu zusammen, je nachdem, was im letzten Spiel gemacht wird. St. Gallen GC, möglich Cup-Final vorzogen, IB Winti, Thun Sio, ja, eben, ob jetzt dort Thun strauchelt, eben Thun jetzt gerade mit 2 Heimspielen und Basel Lugano und ja, Lausanne, Servette, bevor es dann für Lausanne schon wieder in die europäische Kampagne geht. Und eben, die haben jetzt ein paar englische Wochen am Stück. Das wird sicher auch noch einen Ausschlag geben, ehrlich gesagt. Das sind jetzt ja, etwa 3 Wochen, die sie am Stück haben, wo englische Wochen sind.
Ja, wir werden sicher nächste Woche in unserem Podcast auch die englische Woche anschauen. Und denke, vielleicht gibt es ein bisschen eine längere Sendung nächste Woche, weil die eben 2 Spieltage sind, die man quasi muss anschauen muss.
Genau.
Ja. Aber eben, wie gesagt, es bleibt spannend. Es hat noch ganz viele andere Sachen, die auch noch los sind. Ja, wird einem sicher nicht langweilig.
Unbedingt. Darum, macht es gut und bis nächste Woche.
Geniessen es. Ciao.